Ja, jetzt komme ich auf das eigentliche Thema zu sprechen, nämlich die Postwachstumsbewegung. Genau, und die Postwachstumsbewegung, und das möchte ich im Folgenden begründen, reiht sich eben in diese liberale Tradition ein. Und ich denke, man muss auch hier wieder den historischen Kontext berücksichtigen, dass der Liberalismus hier nochmal einen Wandel durchmacht im Vergleich zu Kant und Gesell, eben in Zeiten der Fundamentalkrise, in der der Wert an seine absolute innere Schranke stößt und eben nicht mehr wie 2933 nochmal ein neues Akkumulationsmodell vorfindet. Ich möchte die Kritik an der Postwachstumsbewegung hauptsächlich an Nico Pech führen. Man könnte sagen, er ist der Spiritus Rector dieser Postwachstumsbewegung. Nico Pech ist unter anderem Gastprofessor an der Universität Oldenburg, Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomie und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von ATTEC. Und Pech lässt in der Tat keinen Zweifel an seinem Liberalismus innerhalb seiner Theorie, denn auch er stellt den Zusammenhang her zwischen Kulturbegriff und der Zirkulation. Ich möchte da ganz kurz ein Zitat anbringen, was das, glaube ich, relativ deutlich macht. Das ist aus dem Buch Befreiung vom Überfluss von ihm. Da heißt es: Kein Wunder, dass der Terminus Produktion längst dem allgemeinen Begriff der Wertschöpfung gewichen ist. Denn ökonomische Werte, in diesem Fall alles, womit sich Geld verdienen lässt, entstehen längst nicht mehr durch menschliche Verrichtung im physischen Sinne, sondern eher als Resultat symbolischer Handlungen. Also auch hier gibt es die Produktion nicht, sondern Pech fokussiert sich ausschließlich auf die Zirkulation. auch er apostrophiert, dass eben das Preisverständnis, auch er hat keinen Wertbegriff mehr, dass der Preis nichts anderes sei als eine gedankliche Abstraktion. Er nennt das eine Definition des Preises. Also auch hier wieder positivistisch. Pech kennt nur die oberflächliche Bewegung des Marktes, nicht aber den Wert als Produktionskategorie. Und genauso wie Kant und Gesell gibt es auch hier eine Aufspaltung von einem direkten Preis, den die Ware vertreten soll, und einem indirekten Preis, den das Geld vertreten soll. Allerdings, im Unterschied zu Gesell, ist der direkte Preis der Ware nicht mehr das verstofflichte Bedürfnis bei Pech, sondern das simulierte Bedürfnis. So schreibt er das auch in diesem Buch. Sodass man den Schluss ziehen kann, dass der freie Wille der Warensubjekte in der Definition des simulierten Preises auf ein konkretes Bedürfnis geht. Und Pech stellt sich das folgendermaßen vor: Er veranschaulicht das an einer Mini-Ökonomie, und in dieser Mini-Ökonomie gibt es eben sozusagen nur die Warenbesitzer. Da gibt es einerseits einen Konsumgüterproduzenten, andererseits gibt es die Konsumenten. Und die Konsumenten bestehen nach ihm eben aus Arbeitnehmern und deren Lohn und aus einem Warenkapital, das an diesen Konsumgüterproduzent das konstante Kapital verkauft. Das heißt, der Lohn der Arbeitnehmer und der Erlös aus diesem Verkauf von konstantem Kapital an diese Konsumgüterproduzenten, das bildet quasi den Konsum innerhalb dieser Mini-Ökonomie. Das heißt, die Mini-Ökonomie besteht nach ihm aus lauter Warenbesitzern, eben sozusagen aus lauter direktem Preis. Allerdings muss auch er von einem indirekten Preis des Geldes ausgehen, in dem eben nicht das Bedürfnis inkorporiert ist, in dem eben der freie Wille des Geldsubjekts im simulierten Preis auf das abstrakte, schlechthin Bedürfnislose geht. Und dieser Standpunkt des indirekten Preises des Geldkapitals situiert Pech außerhalb dieser Mini-Ökonomie. Und indem er diese Aufspaltung betreibt, gerät er auch wieder in einen Widerspruch, indem er sagt, eigentlich sei der Tausch frei und gleich innerhalb dieser Mini-Ökonomie von lauter Warenproduzenten, aber durch das zinsleihende Geldkapital würde eine Nachfrage erzwungen. Und eine Nachfragelücke erzwungen, sorry. Und wodurch wird diese Nachfragelücke erzwungen? Problem ist natürlich, dass dieser Konsumgüterproduzent nicht nur einfach ein Konsument ist von Waren, der Waren herstellt, gegen Geld tauscht, um Waren zu verkaufen, sondern dieser Konsumgüterproduzent muss als Unternehmer natürlich auch einen Profit machen. Und dieses Profitmachen stellt sich Pech so vor, na gut, da er einen Profit machen muss, schlägt er diesen Profit einfach seinen Warenpreisen zu. Pech kann das natürlich nicht anders begründen, weil er eben nur die Zirkulation kennt. Das heißt, der Profit wird einfach von diesem Konsumgüterproduzent den Waren zugeschlagen. Das heißt aber natürlich auch innerhalb dieser Mini-Ökonomie, dass auf der Nachfrageseite ein Minus entsteht, das genau diesem Aufschlagen des Profits auf den Preisen des Konsumgüterproduzenten entspricht. Und wenn nun sagt Pech, ja, wie kann man diese Nachfragelücke schließen, also diese Nachfragelücke, wo den Konsumenten eben genau der Betrag fehlt, den der Produzent auf seine Waren aufschlägt. Er sagt, um die Nachfrage zu schließen, muss der Konsumgüterproduzent noch mehr Kapital im nächsten Investitionszyklus investieren. Denn nur wenn er noch mehr Kapital investiert, kann er diese Nachfragelücke auf Seiten der Konsumenten sozusagen nivellieren. Dadurch, dass mehr Lohn gegeben wird, dadurch, dass eben auch dieser Warenproduzent, der das konstante Kapital an diesen Konsumgüterproduzenten verkauft, dadurch entsteht eine höhere Nachfrage, weil dieser Konsumgüterproduzent mehr Kapital investiert. Und das Problem ist natürlich, wenn dieser Konsumgüterproduzent noch mehr Kapital investiert, muss er sich dieses Kapital leihen. Das heißt, er ist angewiesen auf Fremdkapital. Und da sagt Pech, das sei das eigentliche Problem, denn Fremdkapital zu leihen bedarf eben eines zinstragenden Kapitals, wiederum ähnlich wie bei Gesellen. Und das stellt diesen Konsumgüterproduzenten vor die unlösbare Aufgabe, einerseits den Profit dazu erwirtschaften, andererseits aber auch noch den Zins zu bezahlen, der eben aus diesem geliehenen Fremdkapital oder von diesem geliehenen Fremdkapital anfällt. Das heißt, es ist eigentlich der Zins, und Pech nennt das den eigentlichen Wachstumstreiber, es ist also der Zins der eigentliche Wachstumstreiber, der überhaupt erst das Problem der Nachfragelücke herstellen würde. Und auch hier ist es so, dass dieses Identitätsparadigma an der Zirkulation in einen strukturellen Antisemitismus abgleitet. Denn während einerseits der freie Wille dieser Warenbesitzer auf das simulierte Bedürfnis geht, also diese Mini-Ökonomie, in dem anscheinend alle nur Waren tauschen, dem steht eben gegenüber das zinstragende Geldkapital, das scheinbar überhaupt gar nichts mit dieser Mini-Ökonomie zu tun hat, das aber gleichwohl dafür sorgt, dass diese Nachfragelücke konstituiert wird und dadurch überhaupt die Ökonomie aus dem Gleichgewicht kommt. Und wie ist dieses Problem zu beheben nach Pech? Nun ja, der freie Wille des zinstragenden Geldkapitals muss wiederum gebrochen werden. Das heißt, der Erstzugriff des zinsleihenden Geldkapitals muss zurückgenommen werden. Und diese Gegenüberstellung eines abstrakten Geldkapitals, das unter das Gesetz der Zirkulation gebannt werden muss, einerseits, werden wir andererseits diese heimelige Mini-Ökonomie haben, wo alle nur Waren tauschen und so. Ich denke, das ist wieder genau die Gegenüberstellung von abstrakt und konkret, wo man durchaus einen strukturellen Antisemitismus attestieren muss. Pech selbst ist mit diesem Vorwurf des strukturellen Antisemitismus, vor allem bei Silvio Gesell, den er aufnimmt, auf den er sich ganz explizit bezieht, konfrontiert worden, unter anderem von Texten von Peter Bierl, Jutta Ditfurth und auch Robert Kurz, der Text Politische Ökonomie des Antisemitismus, auch den erwähnt Pech auf seiner Homepage. Ja. Und Pech versucht nun diesem Vorwurf des strukturellen Antisemitismus bei Gesell insofern entgegenzutreten, dass er sagt, Nun ja, mag sein, dass Gesell da die eine oder andere antisemitische Aussage hat, aber, das sei alles nur ein Vorurteil. Während auf der anderen Seite seine wissenschaftliche Theorie, eben diese Zinskritik, von diesem Vorurteil relativ unbeleckt sei. Und ich denke, es ist sozusagen logisch, dass der Antisemitismus nicht als Vorurteil gefasst werden kann. Und das kann man vielleicht dadurch begründen, dass man einfach die Argumentation von Pech umdreht, indem man sagt, zwar sind in der Tat nicht alle KritikerInnen des Zinses, nicht alle KritikerInnen des Finanzkapitals antisemitisch, aber jeder Antisemit, jede Antisemitin muss diese Kritik des Zinses und diese Kritik des Finanzkapitals durchlaufen haben. Deswegen kann man durchaus sagen bei Gesell, dass eben diese Kritik des Zinses eine strukturell antisemitische Theorie ist. Und in dem Pech auf der einen Seite sagt, nur antisemitisches Vorurteil gegenüber einer scheinbar neutralen wissenschaftlichen Theorie, kann er natürlich diesen Zusammenhang von strukturellem Antisemitismus gar nicht herstellen. Insofern wird auch seine Argumentation meiner Ansicht nach obsolet. Und Pech sieht sich dann natürlich auch vor dem Problem, wie er diese Gegenkultur des Zinses, die er als eine ökonomische Fremdversorgung bezeichnet, wie er diese Gegenkultur des Zinses kultivieren kann. Und prototypisch, das gilt aber auch für die ganze Postwachstumsbewegung, nicht nur für Pech, ist eben, dass dieser Rückzug auf diese regionalen Ökonomien, die Konzentration auf Kleinhandwerker und Subsistenzproduktion und das natürlich alles eingerahmt durch das zinslose Geld, sozusagen die Herstellung dieser Mini-Ökonomie von einfachen Warenbesitzern und das Brechen der Zinsknechtschaft würde sozusagen diese Gegenkultur wiederum kultivieren. Für den Naturbegriff hat das auch Implikationen, denn die ganze Postwachstumsbewegung, ich gehe jetzt von Pech ein bisschen weg, naturalisiert wiederum die Produktion, da sie den Wertbegriff als eine rein zirkulative Kategorie fasst. Und da man hier in Linie von Gesell ist, würde ich sagen, ist diese Postwachstumsbewegung durchaus eben auch sozialdarwinistisch. Und das möchte ich einfach kurz an drei Zitaten belegen. Diese Zitate sind alle aus einem Buch, das den Titel, glaube ich, Postwachstum trägt, von Angelika Zahnt und Irmi Seidel.
Also in meinem Text zitiert unten.
Okay.
Postwachstumsgesellschaft.
Genau. Und da gibt es vor allem einen Text, in dem diese sozialdarwinistische Schlagseite relativ deutlich wird. Da geht es um das Gesundheitswesen, das als Kostentreiber aufgefasst wird, zu viel kostet und so weiter und so fort. Ich will den Inhalt dieses Textes gar nicht referieren, sondern mich unmittelbar auf die Zitate konzentrieren. Ich zitiere aus diesem Band und aus diesem Text: Der medizinische Fortschritt hat jedoch nicht nur direkt, sondern auch indirekt seinen hohen Preis. Manche der medizintechnischen Errungenschaften inklusive neuer Medikamente bringen bei genauerem Hinsehen nur geringfügige oder gar keine Fortschritte mit sich. Sie erlauben zum Beispiel exaktere Diagnosen, ohne dass aber entsprechende Therapiemöglichkeiten vorhanden sind. Oder eine Therapie zur Krebsbehandlung bringt lediglich einen kleinen Zugewinn an Lebensmonaten, kostet jedoch Unsummen.
Wahnsinn.
Nicht nur dass dieser lediglich kleine Zugewinn an Lebensmonaten scheint hier ein Problem zu sein. Auch mit der Gesundheit nimmt man es an sich nicht ganz so ernst. Auch hier möchte ich wieder zitieren aus demselben Text. Wichtig ist darüber hinaus zu erkennen, dass auch Krankheiten, wie im Falle von Fieber, dazu beitragen, die Gesundheit zu stärken. Und wenn es mit der Gesundung durch Fieber nicht so ganz klappt, ist es auch nicht weiter schlimm. Denn moderne Nahtodforschung legen den Schluss nahe, dass, ich zitiere, unser Bewusstsein das Gehirn übersteigt und auch unabhängig vorhanden ist. Damit deuten sie darauf hin, dass der Tod lediglich einen Übergang von einer materiellen in eine geistige Existenzform darstellt. Was heißt das zusammenfassend für den Kultur-Natur-Dualismus dieser Postwachstumsbewegung. Wie gesagt, wird auch der Kulturbegriff im Sinne eines verkürzten Wertverständnisses auf die Zirkulation beschränkt. Und im Unterschied allerdings zu Kant geht es hier nicht mehr darum, die Naturanlagen, also Arbeit und Produktion, die naturalisiert werden, die Naturanlagen zu zivilisieren, durchzusetzen wie bei Kant. Es geht auch nicht mehr darum, die Naturanlagen über einen Eingriff in die Kultur wiederherzustellen, wie bei Gesell, sondern es geht darum, diese Naturanlagen gewissermaßen zu simulieren, eben dieser simulierte Wert. Und ich glaube, genau diese Simulation ist eben der typisch postmoderne Einschlag, den man in dieser Bewegung findet. Allerdings heißt es natürlich auch, dass es sowas wie eine Kultivierung hier überhaupt gar nicht mehr geben kann, weil nicht mal mehr die Natur und der Wert wiederhergestellt werden kann. Damit kann es auch keine Kultur geben, damit ist aber auch kein Fortschritt und kein Wachstum möglich. Und ich glaube, nur über diese Bestimmung kann man den Namen der Postwachstumsbewegung auch verstehen. Dieses absurde Paradigma, dass es einen Kapitalismus ohne Wachstum geben könne. Also ich glaube, es ist zu einfach, den einfach jetzt in Marx vorzuknallen und zu sagen, ja, schau doch, Mehrwert und sowas, das ist alles notwendig. Sondern ich glaube, man muss sie auch aus dieser absurden Vorstellung der Simulation von Wert und damit auch der Simulation von Natur, die gar keinen Fortschritt mehr ermöglicht, weil wir uns eben in der Fundamentalkrise befinden, kritisieren und nicht einfach abstrakt zu sagen, Kapitalismus braucht immer Wachstum. Nun ja, was bleibt von dem Naturbegriff übrig? Wenn es keine Kultivierung, sondern eigentlich nur noch eine Entkultivierung geben kann, bleibt übrig das nackte Leben, um mit Agamben zu sprechen. Und dieses nackte Leben, finde ich, sozusagen ist relativ gut rausgekommen in diesen sozial-darwinistischen Zitaten. Allerdings entspricht diesem nackten Leben auf der Ebene der Natur das nackte Denken auf der Ebene der Kultur. Nicht? Da das Wertgesetz real willkürlich geworden ist, im Sinne von es hat, ist natürlich als Zwangsgesetz noch da, weist aber keinen Bezug mehr zur realen Produktion, zur realen Arbeit auf, wird eben die Willkür ihrerseits zum Gesetz. Das heißt, der Wert kann hier nicht mehr erhalten, nicht mehr hergestellt, sondern nur noch willkürlich simuliert werden. Ich denke, dieses nur noch simuliert werden ist eben genau der Ausdruck, der theoretische Ausdruck der Fundamentalkrise. Allerdings kann man, glaube ich, diesen Ausdruck der Fundamentalkrise nicht nur hier finden, sondern man findet sie auch in einem Unterschied zu Gesell und Kant, der eben genau diesen Prozess der Entwertung nochmal wiedergibt. Denn während Kant und Gesell noch den wahren Besitzer entweder durchsetzen oder herstellen wollten, gegenüber dem Geldkapital ist Nico Pech, auf den ich mich jetzt hier repräsentativ nochmal beziehe, kann Nico Pech sich nicht mal mehr auf den scheinbar guten Warenbesitzer affirmativ beziehen, auf den sich der Liberalismus in Form von Gesell und Kant noch affirmativ beziehen konnte. Das heißt, nicht nur das Geld wird kritisiert, sondern hier wird auch die Ware kritisiert, eben weil es nicht mal mehr auf der Seite des scheinbar einfachen Warensubjekts eine Grundlage der Akkumulation gibt. Und die Folge dessen ist eigentlich nichts anderes als diese Konsumkritik, die die Postwachstumsbewegung auch vertritt. Das heißt, neben der ökonomischen Fremdversorgung des Zinses gibt es hier auch eine sozialpsychologische Fremdversorgung des Konsums auf der Ebene des Warensubjekts. Und auch da möchte ich Pech nochmal aus dem genannten Buch zitieren. Ich zitiere: Aber wer hoch fliegt, fällt umso tiefer. Komfortable Fremdversorgung wird mit enormer Verletzlichkeit erkauft. Kein Wunder also, dass mit dieser Art von Wohlstand zwangsläufig auch die Angst wächst, genauer die Verlustangst. Je höher nämlich das erklommene Niveau an Komfort, Mobilität und Konsum, umso katastrophaler der Absturz, wenn all dies plötzlich entzogen wird. Die Hilflosigkeit wird noch dadurch beflügelt, dass der Weg in den Überfluss bedeutet, sich eigener nicht konsumtiver Fähigkeiten zu entledigen. Wer es sich in der wattierten Non-Stop-Rundumversorgung gemütlich gemacht hat, kann nicht zugleich die Souveränität eines Individuums bewahren, das seine Ansprüche nur an jene Möglichkeiten bindet, die nötigenfalls durch eigene Leistungen reproduziert werden können. Das heißt, das Syndrom der Fremdversorgung ist nicht nur nach Pech in ökonomischer Hinsicht an den Zins gekoppelt, sondern eben auch in sozialpsychologischer Hinsicht an den Konsum. Und es gibt eine gewisse feministische Tradition, die genau diese Konsumkritik schon vielleicht vor 10 Jahren angefangen hat zu kritisieren und in dieser Konsumkritik eine androzentrische Schlagseite ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist in dem Zitat auch relativ deutlich geworden, wenn Pech sich gegen eine Verletzlichkeit wehrt und gleichzeitig eine neue Souveränität aufbauen will, befinden wir uns natürlich schon begrifflich auf einer Ebene, die sozusagen typisch androzentrisch ist. Und ich möchte mich hier kurz auf ein Buch beziehen von der Ines Kappert, eine Taz-Redakteurin. Die hat ein Buch geschrieben, Der Mann in der Krise, wo sie relativ ausführlich anhand von Filmkritiken nachweist, dass es hier eine Ohnmachtsfantasie des Mannes gibt, die eben in diesem Konsumkritikbegriff deutlich wird. Und ich möchte einfach die Ines Kappert zitieren, denn dann wird ihre Argumentation klar. Also ich zitiere aus diesem Buch Der Mann in der Krise. Der westliche Durchschnittsmann nun in seiner Stellvertreterfunktion für eine patriarchale, das heißt eine den Mann als Phänotyp privilegierende Ordnung, kann sich, sofern er in der Krise befindlich, dem irdischen Verwertungssystem der gegebenen Ordnung nicht mehr entziehen. Das heißt, er kann den Entzug der für das Funktionieren dieses auf einer Autonomie basierenden Prinzips Männlichkeit notwendig ist, nicht mehr leisten. Statt bewegliches Element der Ordnung zu sein, ist er nur noch Objekt desselben, keineswegs mehr drinnen und draußen. Denn er ist Konsument. Damit versagt er als unangreifbares, die Struktur kontrollierendes Zentrum. Und sie forciert diese Argumentation nochmal, indem sie sich auf den Film Fight Club bezieht. Aber dieses Argument kann man auch verstehen, ohne den Film zu kennen. Ich zitiere aus demselben Buch. Spitzt man diese These spektakulär zu und Fight Club tut dies, dann setzt die Befreiung des gemeinen männlichen Dienstleisters einen Exorzismus mit ungewissem Anfang voraus. Dem Mann muss der Konsument, muss das von ihm inkorporierte weibliche System ausgetrieben werden, denn dieses hat ihn zum Spielball eines männlichen Idols werden lassen. Indem ich jetzt auf die Ebene des Androzentrismus komme, wird vielleicht auch schon deutlich, dass ich bisher in der Tat nur die Wertform des Subjekts reflektiert habe und noch gar nicht auf die Abspaltung eigentlich zu sprechen gekommen bin. Warum ist das so? Das habe ich jetzt nicht aus Bösartigkeit gemacht. Ich denke, es ist einerseits darstellungslogisch, also formal notwendig, überhaupt für alle Kritik des wahnproduzierenden Patriarchats. Es ist notwendig, darstellungslogisch dieses Subjekt vorauszusetzen. Weil sich das Subjekt als allgemeinstes Neutrales, eben als Wertsubjekt zu dem Menschen überhaupt stilisiert, das heißt zum Menschmann wird, leitet es alles Folgende ab aus sich selbst, eben diese typische androzentrische Ableitungslogik, auf die die Roswitha ja hingewiesen hat. Und die vorhergehende Abspaltung, die tatsächlich diesem Setzungsprozess des Subjekts als Menschmann vorhergeht, wird in diesem Prozess selbst gelöscht. Allerdings ist eben genau diese formallogische Darstellung, Setzung des Subjekts, inhaltlich zu revidieren. Und ich habe das Gefühl, dass dieses formallogische und inhaltliche ab und zu durcheinander geht und vielleicht auch dadurch das Problem der Gleichursprünglichkeit von Wertenabspaltung so ein bisschen Probleme aufwirft. Denn die begriffliche Allgemeinsetzung der androzentrischen Darstellungslogik, denke ich, ist in ihrer realen Beschränktheit zu desavouieren. Denn auf der Wesensebene ist ja das Subjekt gar nicht vorausgesetzt, sondern die Abspaltung ist auf derselben Abstraktionshöhe anzusiedeln. Sie sind auf der Wesensebene gleichursprünglich Wertenabspaltung. Das heißt, der Form des androzentrischen Wertsubjekts geht die formlose oder begriffslose Form der Abspaltung voraus, beziehungsweise sie sind gleich ursprünglich vermittelt. Und ich denke, dass dieser formlosen Form der Abspaltung nicht mit wertimmanenten Kriterien beizukommen ist. Denn die Abspaltung hat bekanntlich ein ganz anderes Instrumentarium, wenn man das so nennen will, eben die sozialpsychologische und kulturell symbolische Ebene und eben nicht die deduktive Ableitungslogik des Werts. Und ich möchte eben an der Ines Kappert das Problem illustrieren, über das die Roswitha meiner Ansicht nach hinausgegangen ist, indem sie die Wertabspaltungskritik ja nicht nur entwickelt, sondern auch hat durchsetzen und durchkämpfen müssen. Denn indem Ines Kappert die Weiblichkeit als Konsum bestimmt, bleibt sie natürlich einem androzentrischen Begriff verhaftet. Denn der Konsum ist natürlich wertimmanent und betrifft keineswegs die Abspaltung. So dass man sagen kann, dieser Exorzismus des Konsumenten auf Seiten des Mannes ist eher eine androzentrische Fantasie des hausfrauisierten Mannes in der Krise, als dass man wirklich hieran die Abspaltung aufzeigen kann. Denn die Abspaltung ist ja eben nicht aus dem monolithischen Formprinzip des Wertes abzuleiten, sondern sie ist eine gebrochene Totalität, wie die Roswitha das ja auch immer schreibt. Für die bisherige Kritik in meiner Darstellung bedeutet es natürlich einen epistemologischen Bruch, da ich bisher nur die Wertebene, diesen Kultur-Natur-Dualismus auf der Wertebene reflektiert habe, muss diesem epistemologischen Bruch, wenn man die Abspaltung mit einbezieht, natürlich auch in der Darstellung Rechnung getragen werden. Denn wenn man das, wie ich bisher, nur auf der Ebene des Androzentrismus reflektiert, bleibt auch das gesellschaftliche Naturverhältnis oder die Kritik des gesellschaftlichen Naturverhältnisses im Liberalismus verkürzt. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal relativ kurz auf Kant und Gesell beziehen, um zu zeigen, hauptsächlich an dem Naturbegriff, um zu zeigen, dass in diesem Naturbegriff eben eine andere Komponente noch eingeht, die wesentlich mitzureflektieren ist. Denn einerseits ist der Naturbegriff eben, wie bisher dargestellt, ein androzentrischer Begriff. Das heißt, die Überlegenheit des Mannes, eben dieses Arbeits- und Konkurrenzsubjekts, die bei Kant durchgesetzt werden muss, wird eben naturalisiert, also diese Arbeit und Zwietracht. Aber genau diese Naturalisierung ist eben eine androzentrische. Und das zeigt sich auch ganz stark, und dann können wir vielleicht an die Diskussion anknüpfen, die wir gestern haben. Ich zitiere kurz Kant, ich glaube aus der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Die Natur habe den, ich zitiere, Mann mit größerer Kraft ausgestattet als das Weib. Und man muss nun diesen Naturbegriff insofern relativieren, dass Kant noch einen anderen Naturbegriff hat, der gleich ursprünglich ist, eben der Naturbegriff vermittelt über diese formlose Form der Abspaltung. Und dieser Naturbegriff verweist auf das scheinbar ganz andere dieser Konkurrenz- und Kampfmonade, eben die körperlich schwache Weiblichkeit, wie er das ausdrückt. Also ich glaube durchaus, dass auch hier schon eine Naturalisierung der Geschlechterverhältnisse nicht nur auf der Ebene des Geistes, sondern auch auf der Ebene der Körperlichkeit stattfindet, wenn auch viel latenter, als es im späteren Verlauf des Liberalismus der Fall ist. Und diese Weiblichkeit repräsentiert für Kant eben den gesellschaftlichen Lebenszusammenhang der Reproduktion, nicht mehr der Produktion, nicht mehr der Arbeit und der Konkurrenz, sondern der Reproduktion, dass das Subjekt als Wertsubjekt bekanntlich überwinden, in Anführungszeichen, also abspalten muss. Und diese abgespaltenen Gefühle, Eigenschaften und Haltungen, eben Sinnlichkeit, Fürsorglichkeit und so weiter, werden verdrängt und eben auf Frauen projiziert. Und das findet man in dem Naturbegriff bei Kant ganz eindeutig, denn er spricht des Öfteren von einer weiblichen Natur. Und auch schon hier ist eine gewisse naturalistische Ebene drin, denn diese Projektionen bei Kant kulminieren auf dieser Stufe des abgespaltenen Naturbegriffs in der Reduktion von Frauen auf ihre Fortpflanzungsfunktion. Das heißt, auf der Ebene der Natur gibt es diesen abgespaltenen Naturbegriff. Wie sieht es auf der Ebene der Kultur aus? Nun, auf der Ebene der Kultur wird Weiblichkeit nicht repräsentiert oder kaum repräsentiert. Denn diese, ja, bekannt meine ich, genau. Denn diese weibliche Natur ist im Gegensatz zur männlichen Natur nicht für die Kultivierung des Werts zugänglich, weil sie abgespalten wird vom Wert. Das heißt, es gibt eigentlich sowas wie eine weibliche Kultur bei Kant überhaupt nicht. Auch da ein kurzes Zitat. Denn die Kultur bringt diese weiblichen Beschaffenheiten nicht hinein. Das heißt, da die Kulturentwicklung voraussetzt, Weiblichkeit unter der abgespaltenen, formlosen Form, aber das Sistierte, Geschichtslose, an den Rand gedrängte, Gelöschte ist, gibt es keine Entwicklung auf der Ebene der weiblichen Natur. Das heißt, Weiblichkeit wird hier als Natur überhaupt gefasst. Wie sieht das bei Gesell aus? Auch bei Gesell ist es so, dass es hier unumgänglich ist, diese epistemologische Erweiterung mit einzubeziehen, indem man nicht nur Natur, wie das bei Gesell ist, unter dieser androzentrischen Form fasst. Also es kann nicht nur darum gehen, den Naturbegriff als Kampf ums Dasein durch Arbeit, wie Gesell das beschreibt, zu fassen, also in diesem androzentrischen Konkurrenz- und Arbeitsbegriff, sondern auch der Naturbegriff bei Gesell ist gleich ursprünglich mit der formlosen Form der Abspaltung vermittelt. Auch bei ihm ist die Projektion von Weiblichkeit das ganz andere dieser Konkurrenz- und Kampfmonade, eben die körperlich schwache Weiblichkeit, die auch wieder diesen Lebenszusammenhang der Reproduktion und nicht mehr der Produktion verkörpert. Dass das Subjekt überwinden muss und dann kommt dieser ganze Projektionsmechanismus mit rein. Und bei Gesell schlägt sich das vor allem, ich habe vorhin von diesem Freigeld gesprochen, im Titel gibt es aber auch noch das Freiland, die Freilandtheorie. Und genau auf der Ebene dieser Freilandtheorie schlägt sich die Abspaltung nieder. Und wenn man das nur mit einem androzentrischen Naturbegriff versucht zu reflektieren, dann fällt diese Ebene weg. Und warum hat diese Freilandtheorie wesentlich mit der Abspaltung zu tun? Da möchte ich Gesell nochmal aus seinem Werk Die natürliche Wirtschaftsordnung zitieren. Ich zitiere: Die deutsche Freiland-Freigeldbewegung Physiokratie sucht dem Gedanken Eingang zu verschaffen, den Müttern für die Mehrbelastung, die ihnen durch die Aufzucht der Kinder zufällt, eine Staatsrente auszusetzen, die dem entspricht, was die Bodennutzung dem Naturweib sind. Für diese Mutterrenten soll die Grundrente herangezogen werden, statt dass man diese für die Beseitigung der Steuern benutzt. Das heißt, in seiner Freilandtheorie und diesem reaktionären Frauenbild behauptet Gesell eine Rückkehr der Frau zur Landwirtschaft, das war ein Zitat, und das Recht der Frau ist eben nicht das Recht staatlich-politisch, eben auf den androzentrischen Ebenen, sich zu entwickeln, sondern das Recht der Frau ist allein das Mutterrecht der Zucht. Und darauf beschränkt es sich. Das heißt wiederum für den Kulturbegriff zwangsläufig, dass auch diese abgespaltene Form in dem Natur oder die Weiblichkeit in dem Naturbegriff nicht repräsentiert wird, weil eben die Frau in dem Kulturbegriff nicht repräsentiert wird, weil die Weiblichkeit die Natur überhaupt darstellt, eben die nicht entwicklungsfähige Natur, während ja das androzentrische Subjekt sich noch entwickeln kann. Also auch Gesell kennt auf der Kultur, auf der Wertebene keinen Ausdruck von Weiblichkeit. Auch er sistiert Weiblichkeit als das schlechthin Geschichtslose, Entwicklungslose, nicht transzendieren Könnende. Wie verhält sich nun die Postwachstumsbewegung zu diesem Problem des Sexismus, der ja bei Kant und Gesell durchaus ganz explizit in diesen Schriften zu finden ist? Ich habe weder bei Pech noch in diesem Sammelband von Zahnd und Seidel, aber auch in anderen Sammelbänden jemals was gefunden zu diesem Problem des Androzentrismus und zu diesem Problem des Sexismus. Und ich denke, darin spiegelt sich schon wieder, dass auch die Postwachstumsbewegung eben auf der Ebene des Androzentrismus verharrt. Und auch das lässt sich, glaube ich, vor allem an ihrem Naturbegriff kritisieren. Also ich denke, man kann den Naturbegriff so kritisieren, wie der Klaus Peter das, was ich mitbekommen habe, in seinem Vortrag gemacht hat, indem man sozusagen wertimmanent das Problem von ökonomischer und ökologischer Schranke aufrollt. Und das muss man auch machen. Allerdings muss man eben den Naturbegriff nicht nur, meiner Ansicht nach, nicht nur auf dieser androzentrischen Ebene reflektieren, sondern eben auch auf der Ebene der Abspaltung. Und ich glaube, erst dann kann man dieses scheinbar privilegierte Feld der Postwachstumsbewegung, nämlich eben dieses Natur-Dings, auch wirklich kritisieren. Denn die Postwachstumsbewegung bleibt, indem sie diesen androzentrischen Naturbegriff von Kant und Gesell reproduziert, bleibt auf einer androzentrischen Ebene der Naturbeherrschung, wie die Elvira Scheich in ihrem Buch Naturbeherrschung und Weiblichkeit das ausgeführt hat. Das heißt, selbst wenn es einen Kapitalismus ohne Wachstum geben könnte, wie das die Postwachstumsleute behaupten, selbst dann würde damit dem Problem der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen überhaupt nicht entgegengetreten werden können, denn da es weiterhin ein Kapitalismus, wenn auch ohne Wachstum ist, bedeutet das, dass man weiterhin im Bereich der Realabstraktion bleibt, weiterhin die Realabstraktion des Wertes voraussetzt, weiterhin die androzentrische Natur Zerstörung und Beherrschung voraussetzt und damit überhaupt gar nicht sozusagen auf einen grünen Zweig kommt. Das heißt, selbst das Anliegen, natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten, ist sozusagen, wenn man dieses naturbeherrschende Moment an ihm festhält, ist es unmöglich, selbst wenn es kein Wachstum geben könnte, was an sich schon eine Unmöglichkeit ist. Für den Kulturbegriff der Postwachstumsbewegung, um das zusammenfassend nochmal zu sagen, ich denke, das kann ich relativ kurz machen, da bin ich ja vorher schon ausführlicher drauf eingegangen, heißt es, man bleibt eben auch auf diesem Kulturbegriff der Zirkulation, also nicht nur der Naturbegriff ist ja höchst ideologisch, sondern auch der Kulturbegriff. Auch bei Pech setzt sich aus seiner Supposition des Identitätsverhältnisses notwendigerweise die Gegenkultur des Zinses, der ökonomischen Fremdversorgung und des Konsums, der sozialpsychologischen Fremdversorgung. Und eben auch hier bleibt die Postwachstumsbewegung, und es bezieht sich beileibe nicht nur auf Pech, in dem Modus eines strukturellen Antisemitismus. Und auch dieser Kulturbegriff kennt logischerweise, indem er den weiblichen Naturbegriff abspaltet und zum Verstummen bringt, kann sowas wie eine weibliche Kultur nicht denken. Also auch auf der Ebene der Kultur bleibt dieses Verhältnis rein androzentrisch. Und ich denke, man kann eben diesem Androzentrismus nur tatsächlich entgegentreten, wenn man nicht wie das der Liberalismus, auch nicht wie die Postwachstumsbewegung als ein Natur-Kultur-Dualismus auffasst, sondern als eine Natur-Kultur-Dialektik, die eben auf einem Prozess basiert, der nicht in einer Opposition aufgeht. Denn die gleichursprüngliche Abspaltung versucht ja gerade, sorgt ja dafür, dass überhaupt erst im Prozess des Setzungssubjekts eben die Weiblichkeit gelöscht, an den Rand gedrängt werden kann und so weiter und so fort, was dann eben auch einen androzentrischen Begriff von Vergesellschaftung mit sich führt. Ich komme zur abschließenden Kritik an der Postwachstumsbewegung. Das war jetzt alles wahrscheinlich eher eine abstraktere Ebene der Erkenntnis- und Subjektkritik. Ich möchte es vielleicht ein bisschen konkreter machen. Diese Utopie der Postwachstumsbewegung, nämlich Kleinproduktion in genossenschaftlichen Gartenlauben mit Subsistenz innerhalb zinsloser Regionalwährung, unterfüttert durch eine androzentrische Ohnmachtsfantasie der Biertischmännlichkeit in der Krise, die ihre eigene Souveränität erkämpfen und ihre Verletzlichkeit abstreifen will. Ich denke, dass diese Utopie eine zutiefst kleinbürgerliche ist und tatsächlich auch einer Mittelschichtsvergesellschaftung in der Postmoderne entspringt. Und sich sozusagen auch auf einer kleinen bürgerlichen Tradition von Kant über Gesell bewegt. In der Realität würde diese Utopie folgendermaßen aussehen, wenn das alles verwirklicht wird, hätte es natürlich den Zusammenbruch der Ökonomie, der sowieso schon da ist, aber den Zusammenbruch noch viel unmittelbarer zur Folge. Wir hätten ein riesen Inflationspotenzial, die Produktivität würde gehemmt werden durch diese regionale Organisation. Und die Realität wäre eben dann auch sowas wie einkommenslose Arbeit, Ehrenarbeit, Tausch auf Elendsniveau von Sekundär- und Tertiärkreislaufen, eben ein Zurückführen des Werts auf seine Substanz, die es nicht mehr gibt. Das heißt, würde das Konzept in die Realität übertragen werden, hätten wir eine Verschärfung der Krise um den Preis der Barbarisierung. Und ich denke, ich habe versucht nachzuweisen, dass diese Barbarisierung dieser Theorie durchaus immanent ist. Das heißt, diese Utopie der Postwachstumsbewegung ist eine schwarze Utopie. Es ist die Antizipation der Entwertung, ihre vorauseilende Bestätigung. Und das sagen diese Leute auch immer. Sie sagen nämlich, unsere Utopie ist gar nicht so utopisch. Schaut an, geldlose Arbeit, Ehrenarbeit, das gibt's schon. Daran können wir ansetzen. Und das zeigt eben schon, dass es hier mit einer transzendierenden Kritik von der Gesellschaftung überhaupt nichts zu tun hat. Und abschließend, denke ich, gibt es dazu zu sagen, statt einer irrational kleinbürgerlichen Kritik, in Anführungszeichen, einer Mittelschichtskritik des Kapitalismus, der nur auf der Ebene der Erscheinungsform rumfuscht, bedarf es in der Tat einer radikalen, einer kategorialen Kritik der destruktiven Produktions- und Lebensweise als solcher. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, wir haben noch eine gute halbe Stunde. Ich muss aber zunächst mal noch was durchsagen. Die Zimmerschlüssel 306, das sind, glaube ich, Noemi und Kilian. Die fehlen noch. Habt ihr die noch? Ja? Gut, bitte vergesst es nicht. Das Defizit in der Getränkekasse beträgt 4,60 Euro. Also deswegen mache ich jetzt keine große Umlage hier. Vielleicht fällt ja jemandem von euch noch ein, dass er vielleicht nicht alle seine Getränke bezahlt haben könnte. Ja, da wäre ich dann dankbar für entsprechende Begleichungen. Ansonsten, wenn das niemandem mehr einfällt, dann müssen wir es halt auf die Veranstaltungsrechnung setzen lassen. Ja, das also nur noch zwischendurch. Ich würde ganz gern sagen, dass wir jetzt die Diskussion nicht bis zur letzten Minute fortführen, weil ich noch ein paar grundsätzliche Sachen zur Sprache bringen möchte. Das kommende Seminar und auch so Rückblick auf dieses betreffend, wenn du einverstanden bist, dann würde ich also jetzt doch erstmal sagen, so eine halbe Stunde etwa noch Knut, ja.
Ja, gleich anknüpfen an das Letzte. Also die Orientierung am Kleinbürgerlichen ist durch die ganze bürgerliche Ökonomie typisch. Wenn man also in das populärste Lehrbuch reinschaut, den Mann ist, dann erklärt der die Wirtschaft anhand von Bäckereien, die an ihre Arbeiter Brot verkaufen. Und die Bäckereien gehören den Arbeiter. Das ist also der kleine Warenproduzent, also der leitet Weg und selbstverständlich ohne Profit. Erst im nächsten Schritt, 10 Seiten weiter, wird dann die Produktion gesteigert um ein Brot und dann stellt sich heraus, das kann man nicht mehr verkaufen. Ja? Weil der, und die legen es dann aufs Lager. Und dann wird diskutiert, wie das in einer ordentlichen Wirtschaft bilanziert werden muss. Das ist also absolut grotesk, ja? Wenn man nicht schon total vorgeprägt ist durch diesen Unsinn. Wenn man das nicht, dass der Witz bei der Geschichte ist der, dass der Mehrwert immer ein Störfaktor ist, weil er nicht nur vorhandenen, geschlossenen Kreisläufe des variablen und konstanten Kapitals, die kann man sich geschlossen denken. Es wird an konstanten Kapital, Produktionsmittel und Ähnliches immer von einem Kapitalisten so viel auf den Markt geworfen, wie von anderen verbraucht und dasselbe gilt für Lohngüter. Aber diese Möglichkeit, so ein ideal reibungsfrei laufendes System zu konstruieren, wird gestört, wenn Mehrwert und Lohnarbeit auftritt. Und genau damit haben dann diese Leute die Probleme. In dem System kann der Kleinbürger sich nicht mehr behaupten. Und dann gibt es die unterschiedlichen Varianten. Der eine versucht es schön zu beten, also der Großbürger in Gestalt des führenden Ökonomen, der versucht es schön zu beten. Und der Kleinbürger, der gerade deklassiert wird oder kurz davor ist, bringt dann so Ideologien hervor wie den Gesellen, wo er mit dem Schwundgeld im Prinzip den Schaden nach unten abladen will. Was der Kapitalismus längst viel effizienter durch Inflation macht, also ganz am Rande. Und da treten dann eben diese absurden Widersprüche auf. Du hast gesagt, mir ist das auch neu gewesen, dass Gesellschaft positiv auf den Mensch ist, der Liberalismus bezogen hat. Da will der Kleinbürger sich noch entfalten. Und wie will er das machen? Indem er eine Bürokratie schafft, die permanent auf alle Geldscheine Wertminderungsplakette klebt. Ja? Das ist also so grotesk illiberal, da ist also die Gesellschaft gerade zum Ausdruck.
Müsst ihr das über
stehen lassen?
Ja, Klaus-Peter.
Ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist.
Aber mein Eindruck war, dass die Postwachstumsbewegung also eher weggeht von diesem Naturerhaltungsbegriff von Natur, sondern eher umschlägt in den romantischen Naturbegriff, den Christoph ja schon kritisiert hat. Also gar nicht, sagen wir müssen irgendwie eine Einheit von Mensch und Natur herstellen, auch diese ganzen Vorstellungen einer Welt von Kleinbauern, so, also würde ich das mal charakterisieren. Hm. Also alle in Einheit mit der Natur und eben nicht mehr beherrschen, sondern selber Natur sein sozusagen. Das kam mir da so. Aber vielleicht ist das auch nur, also in der bürgerlichen Gesellschaft natürlich immer nur zwei Seiten derselben Medaille.
Eben, ja.
Aber ich habe das, also eine so explizite Vorstellung von Natur beherrschen, da nicht durchlesen können. Aber wir haben auch andere Texte gelesen. Hm. Also, ich habe ja gesagt, das Spektrum da ist nicht breit und schillernd.
Ja, also zum einen würde ich also dir zustimmen, gerade dieser romantische Naturbegriff einerseits und dieser naturbeherrschende Naturbegriff andererseits entspringt ja schon einer Identitätslogik, die sich nur noch in diesem Dualismus bewegen kann. Und deswegen, also insofern dialektisch impliziert das eine notwendigerweise das andere. Da würde ich dir recht geben, das wäre gar kein Widerspruch. Ein naturbeherrschender Naturbegriff und romantischer Naturbegriff können nicht nur gleichzeitig existieren, sondern tendenziell müssen sie das eben auch. Zum einen, warum ich den Fokus auf diesen naturbeherrschenden Naturbegriff gelegt habe, war eben derjenige, weil die Leute ja wirklich immer sozusagen ihre Stärke darin sehen, dass sie eben sozusagen nicht in dieser destruktiven Umgang mit der Natur eine Gesellschaft entwickeln wollen, wie das der Kapitalismus macht. Sie haben einen ganz anderen Naturbegriff. Und ich habe das deswegen betont, weil in Wahrheit auch diese Vorstellung eines Kapitalismus ohne Wachstum keineswegs etwas ganz anderes ist, keineswegs einen ganz anderen Naturbegriff mit sich bringt, sondern im Gegenteil, auch in dieser scheinbaren ganz anderen Naturbegriff, Kapitalismus ohne Wachstum, ist die naturbeherrschende Vernunft mit drin. Und deswegen habe ich den Fokus darauf sozusagen gelegt, weil man diese Leute ja auf ihrem besten Terrain sozusagen schlagen muss, also wenn ich es mal ein bisschen so ausdrücke. Und deswegen habe ich einfach den Fokus auf den naturbeherrschenden Naturbegriff gelegt. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher und habe das auch zum Teil gelesen, dass das umschlägt notwendigerweise, weil es ein identitätslogischer Kontrast ist, umschlägt in einen romantischen Naturbegriff. Absolut.
Ja.
Ich war von dem Kant-Zitat sehr irritiert, in dem zweiten Kant-Teil, wo du diese Stelle ganz kurz zitiert hast, mit dem, es gibt die Differenz in der Kraft zwischen Mann und Frau und in der Natur kommt das Weibliche, in der Kultur kommt das Weibliche nicht vor. Ich weiß nicht, ob das aus der gleichen Passage ist, ich meine aber ein Zitat zu erinnern, das auch mit der Kraft argumentiert und dann hergeht und sagt, das ist aber überhaupt nicht die relevante Differenz fürs Geschlecht, sondern das, was Carina gestern kurz gemacht hat, auch immer gesagt hat, das Wesentliche ist diese Fähigkeit des Geistigen und so weiter. Und und da ist erstmal ein ganz wichtiger Absetzungsprozess von dieser Art von, du hast dann Naturalisierung oder sowas genannt. Und in diesem Absetzungsprozess, und das würde ich bei Sylvia Boven schon ganz stark machen, ist erstmal drin, dass in der Kultur Weiblichkeitsbilder, die in Relation zu den realen Frauen stehen muss, natürlich vorkommen. Mhm. Da gibt es fast nur Repräsentationen. Mhm. Und das scheint mir das viel wichtigere Feld zu sein, weswegen ich überhaupt nicht verstanden habe, warum du die spätere Entwicklung, das Weibliche fällt wieder ganz raus, mhm. also warum du das mit Kant kurz geschlossen hast, das scheint mir nicht zu gehen. Ich weiß nicht, ob das hier, also vielleicht ist noch mal eine andere Kantstelle, kann ja auch sein. Aber die ich meine zu erinnern, funktioniert gegensätzlich zu dem, wie du es referiert hast.
Also zum Ersten würde ich sagen, gebe ich dir recht, dass eben genau wie die Carina das über dieses Geistprinzip gemacht hat, dass es wesentlich ist für die Geschlechterdifferenz, die da überhaupt sozusagen erzeugt wird. Andererseits wollte ich damit schon auch gesagt haben, dass dieses Übergeist die Differenz herstellen, auch schon bei Kant sozusagen eine körperliche Ebene hat. Das ist nicht nur Geist, darüber entsteht sie, aber das hat auch schon einen, wenn auch nicht so krass wie bei Gesell, ne, wo dieses Naturwiederherstellen als männliche Naturwiederherstellen kommt, aber es hat auch schon bei Kant eine körperliche Ebene. Dieses Kontinuitätsmoment möchte ich in der Diskontinuität dieser Entwicklung festgehalten haben. Zum einen, zum anderen ja, mit dieser Repräsentation, wie das Sibowenische schreibt, von Weiblichkeit in der Kultur schon, aber ich glaube, man muss dann aufpassen, dass man diese Repräsentationen von Weiblichkeit nicht unter den Kulturbegriff tatsächlich subsumiert, weil das sind eben diese abgespaltenen Projektionen, die sozusagen nicht mit dem Kulturbegriff vereinbar sind, wie Kant ihn entwickelt, weil dieser Kulturbegriff ja darauf rausläuft, sozusagen das an den Rand zu drängen, dieses Löschen und so weiter und so fort, dass dieses an den Rand drängen, an den Löschen, diese Negation von Weiblichkeit durchaus einhergeht mit Repräsentationen von Weiblichkeit im Sinne von der Bovenschen, das schon, aber ich würde sozusagen die Differenz festhalten wollen, weil sonst komme ich in ein Ableitungsverhältnis und dann kann ich die Weiblichkeit wieder nur unter einem Kulturbegriff erfassen und dann wird es problematisch, weil dann bin ich wieder in dieser androzentrischen Ableitungslogik mit drin.
Ja, also ganz kurz dazu, ich würde auch sagen, ja, es gibt eine körperliche Ebene, aber dieser Körper selber hat seinerseits eine Geschichte. Also, ja. Würde ich vielleicht sagen. Dann ist das nicht mehr so groß. Und dann habe ich eine Frage zu dem, du hast es zweimal so betont, Weiblichkeit als Natur überhaupt und Naturalisierung des Weiblichen. Und dann habe ich mich gefragt, ob du davon ausgehst, dass die Abspaltung sozusagen nochmal naturalisiert werden muss. Also gibt es dann eigentlich, ist sie nicht als solch, also was immer das dann genau ein Prozess ist, das Naturalisieren? Oder sagst du, wenn Weiblichkeit überhaupt das Abspaltung gleich Natur ist? Ne? Also ich glaube, das klappt nicht. Also muss sozusagen die Abspaltung, ist die dann nicht schon für sich was? Ja? Oder muss da extra nochmal was zugeschrieben werden? Also meinst du das, wenn du Naturalisierung sagst?
Nee, das habe ich nicht gemeint, sondern mir ging es darum, sozusagen, also es gibt ja tatsächlich dann eine Gebrochenheit in der Naturkategorie selbst und ich habe ja am Anfang nur die androzentrische Ebene. Okay, also ich habe ja zuerst nur die androzentrische Ebene des Naturbegriffs dargestellt und ich wollte eben damit gesagt haben, dass diese Natur, diese androzentrische Natur, wie Kant und Gesell die fassen, dass es eine qualitativ ganz andere Natur ist, als das, was dann auf der Abspaltungsebene vorhanden ist, weil eben diese Naturanlagen noch weitergetrieben oder wiederhergestellt werden können.
Du hast jetzt aber gesagt, es ist die entwicklungsfähige
Natur
oder die nicht entwicklungsfähige, das macht einen Unterschied.
Genau.
Oder ist es eine, die man herstellen kann oder nicht?
Genau, ja.
Ja. Also mir ist es bei dem Vortrag so gegangen, dass ich da teilweise nicht mitgekommen bin. Ne? Also, okay. Aber das ist vielleicht so ein Punkt, das müsst ihr einfach lesen und dann nachvollziehen. Aber was mir so zum Schluss aufgefallen ist, so mit diesem Naturbegriff da in der Postwachstumsbewegung und dass das selber androzentrisch gedacht wird, Natur jetzt bei denen. Mhm. Da wäre es natürlich interessant, irgendwie sich das anzugucken. Also wie sich das Naturverständnis geändert hat, also so im Laufe dieser Wertabspaltungsentwicklung selber. Und wie sich das dann natürlich auch, wie Frauen dann heute konstruiert werden oder Weiblichkeit oder sowas. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, damit es nicht zu grob wird, sozusagen. Ne? Und das müsste man da eigentlich noch müsste noch präziser so gefasst werden oder so. Und auch die Dynamik, die Dynamik mehr in Vordergrund gerückt werden.
Ja, also denke ich auch, man hätte zum Beispiel auch, ich hatte es auch drin, habe es mal wieder gestrichen, weil ich gedacht habe, das wird zu lang. Man hätte natürlich auch darauf eingehen müssen, gerade als dieses Ines Kappert-Zitat gebracht habe, wo sie eben dann diesen Zusammenhang von Weiblichkeit und Konsum macht, dass natürlich sozusagen die Repräsentation von Weiblichkeit zum Beispiel daran festzumachen wäre, eben in dieser doppelten Vergesellschaftung dieses androzentrische Unbewusste, das sozusagen diese Metamorphose durchläuft, dass Frauen auch gleichzeitig für Arbeit und Reproduktion zuständig sind und die ganzen Frauenbilder, die entstehen mit der Frau, die beides macht, immer alles freudestrahlend übernimmt. Ja, das wäre eine eigene Ebene der Reflexion, die man mit reinnehmen muss, aber also das hätte den Rahmen jetzt in dem Fall sozusagen einfach gesprengt, glaube ich. Deswegen habe ich es wieder rausgestrichen, ja.
Ja. Also ich denke, ich weiß jetzt nicht genau, was der Klaus-Peter am Freitagabend erzählt hat, Aber ich denke, das ist schon auch so ein bisschen so ein Defizit von unserem Seminar überhaupt, dass man jetzt so auf neuere Konzeptionen, also Naturverständnis und so weiter, und bestimmte Theoretiker oder Theoretikerinnen da halt nicht eingegangen sind, die jetzt irgendwie ja doch schon sehr im Schwange sind. Und zwar ist das einerseits diese Donna Haraway und zum anderen ist es dieser Bruno Latour. Also und beiden ist es ja irgendwo sozusagen gemeinsam, dass sie irgendwo so auch die Waren oder die konkreten Gegenstände so als Kultur-Natur-Hybride irgendwo sehen und da eben so ein relationalistisches Verhältnis so zwischen Tier, Mensch und Maschine sehen. Na, und ich denke, in die Richtung haben wir noch Defizite und da müssten wir eigentlich weitergehen. Also oder dem weiter nachgehen. Also sehe ich auch so als meine Aufgabe an. Aber mir wäre es schon recht, wenn andere da mitmachen würden. Weil, ja. Weil das sind nämlich irgendwie auch gerade so diese Sachen, die wir jetzt ganz heiß diskutieren werden.
Ich finde es verblüffend, um daran anzuknüpfen, dass man einerseits solche neuen Naturverständnisse entwickelt und in den Vordergrund rückt, auch ein bisschen seltsamer Art, und andererseits aber sich, das hast du schön beschrieben, sich permanent immer stärker in die Zirkulationssphäre zurückzieht. Denn in der Zirkulationssphäre, also auf dem Markt, wird ja nicht mehr produziert, da wird nur verteilt. Da kann einfach nur umverteilt werden, der Preis steigt, dann ist der Verkäufer besser dran, der Käufer schlechter, aber der wird nichts mehr in Masse verteilt. Nach jedem Handelsvorgang gibt es genauso viel Waren, Geld wie vorher, hat sich nur umverteilt. Die Auseinandersetzung mit der Natur, mal von Naturbegriff jetzt auch abgesehen problematisch der ist, die findet in der Produktion statt. Und deshalb geht man einerseits in die Zirkulation und klammert die Produktion aus und entwickelt auf der anderen Seite neue Naturkonzepte. Eigentlich nur zu erklären, weil es eine Zunahme des Unverständnisses über der ganzen Prozesse ist.
Ja, also wobei ich ja schon versucht habe darzustellen, dass auf dieser Ebene der Naturbegriff nicht alleine gefasst werden kann, weil es wäre ja dann eine Frage von Produktion und Zirkulation und es wäre dann ein androzentrisch immanenter Naturbegriff. Und also da haben wir sicher auch schon einige Sachen entwickelt und Klaus-Peter hat ja da auch was dazu referiert, aber wenn nur auf der Ebene der Naturbegriff behandelt wird, dann wird es sozusagen verkürzt und dann auch androzentrisch identitätslogisch. Da muss konstitutiv die Abspaltung mit reingenommen werden.
Ja, ich wollte mal zum ersten Teil, beziehungsweise, eigentlich zu beiden Teilen zusammen, die Charakterisierung von dem Pech oder Pech,
ja.
Mit E geschrieben.
P-A-E-C-H-A-E.
Warum du den als Liberalismus charakterisierst, bin ich höchst zweifelhaft. Zum einen hast du doch dargestellt, dass der eine Vorstellung vom bisherigen Funktionieren der Wachstumsgesellschaft, seine Begriffe zu nehmen, mit diesem ganzen Nachfragelückenschließproblem hat, was doch ein fundamentaler Gegensatz zum Liberalismus ist, ein ganz klassisch keynesianisches Problem. Der Liberalismus kennt dieses Problem überhaupt nicht. Das heißt, du bezeichnest etwas als liberal, im Mittelpunkt ein Nachfragelückenschließproblem existiert. Er antwortet dann, wie mir scheint, wie du es referiert hast, dann wieder mit irgendwelchen liberalen Ideen darauf. So, aber es ist doch trotzdem ganz seltsam, das immer noch mit der gleichen Kategorie zu fassen. Da muss man doch irgendwie gucken, dass man das so fasst, dass die ihre früher mal wichtig gewesenen Theoriegrenzen überhaupt nicht mehr hinkriegen, sondern mit keynesianischem Ausgangspunkt, was bei einem Attack-Menschen ja gar kein Wunder ist, wieder liberale Zirkulationsideen durchwursten und so weiter. Da würde ich immer sagen, nee, das ist ein sehr weites, schlechtes Abstrahieren, das noch unter die gleiche Theorie zu bringen. Und ein zweites Argument für das Gleiche ist, dass du eine Reihenfolge hast, also Kant, Gesell und Pech, die vom tatsächlich gesellschaftlich praktizierten oder also politisch also politische Reflexion immer weiter an den Rand geht. Kant, eine ganz zentrale bürgerliche Gründungsfigur mit tatsächlich direktem Bezug, was dann Rechtsetzung und so weiter passierte. Dann als nächstes ein Anarchisten, der immerhin noch so geschichtsmächtig war, ich glaube, der war mal irgendwas in der Münchner Räterepublik, Wirtschaftsminister oder sowas. Und dann einen Akademiker-Fuzzi. Also die historische Relevanz ist sozusagen abnehmend und entfernt sich von dem, was tatsächlich passiert. Dann muss man doch sagen, man kann den so kritisieren, da ist die Kritik nicht falsch. Aber dann muss man doch sagen, die Begriffe, die ich zur Charakterisierung davon heranziehe, muss ich doch aus der aktuellen gesellschaftlichen Konstellation nehmen. Und die EU-Politik, die amerikanische Wirtschaftspolitik haben zwar auch alle so Fantasien, ob das vielleicht ohne Wachstum auch mal geht, aber sie halten sich an sowas überhaupt nicht. Sie machen was ganz anderes. Und aus dieser Konstellation müssen die Begriffe kommen und in der Relation zu dieser Realität muss man dann die Kritik leisten und nicht in Relation zu einer Denkerahnenreihe. Das scheint mir eine falsche politische Konstellierung zu sein. Genau.
Okay.
Ja.
Also zu dem letzten Punkt, diese Unterschiede habe ich schon eben auch sozusagen versucht in diesem Begriff, das Natur wird simuliert, das hätte man sicher nochmal ausführen können. Also da kamen ja realgesellschaftliche Momente auch mit rein. Das hätte man sicherlich ausführen sollen, aber mir war es tatsächlich auch wichtig, sozusagen diesen Liberalismus an sich, sage ich jetzt sozusagen, nochmal zu kritisieren, eben weil ich schon auch das Gefühl habe, dass liberale Schlagseiten im Zuge postmodern individualisierender Krisenverwaltung mehr und mehr auftauchen, deswegen habe ich so den Schwerpunkt draufgelegt. Und zu den ersten beiden Punkten, ich glaube, das Problem oder die Eigentümlichkeit, die du angesprochen hast, in dem Begriff des Liberalismus, könnte ich mir vorstellen, kann sozusagen deine eigene Eigentümlichkeit sein, weil ich verstehe nicht, wie man sozusagen, oder wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, liberal, also so wirklich liberal sozusagen, das war nur der Liberalismus des 18. Jahrhunderts. Und dann sozusagen fortgehend mit Verlauf der Krise war das gar nicht mehr der wirkliche Liberalismus. Und sozusagen, das würde ich so nicht kontrastieren. Ich würde dir recht geben, dass natürlich das, was du dann als autoritärer Staat und so weiter und so fort bezeichnest, dass das sozusagen aufgrund der Krise und eben aufgrund der zunehmenden Staatsintervention, die natürlich dem höheren Vergesellschaftungsgrad des Kapitals entspricht, dass das da reinkommt, auch in den Liberalismus und damit sozusagen eine Differenz ist zu diesem eigentlichen Liberalismus, wenn ich das richtig verstanden habe, das schon, aber das heißt ja sozusagen nicht, dass es dann nicht mehr liberalistisch ist, sondern es ist eben ein Liberalismus sozusagen unter einem neuen historischen Bedingungszusammenhang, der sozusagen eben dann so Sachen wie den Staat als aktive Instanz zunehmend sozusagen mit reinnimmt. Das würde ich nicht sozusagen auf der Ebene erstmal nur der Ideologie festmachen, sondern historisch als ein Reflex auf sich verändernde gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge. Mit der historischen Relevanz dieser Reihe, ob die abnehmend ist, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähnliche Bewegungen, ähnliche Gedanken wie die Postwachstumsbewegung, die vertritt, gar nicht so sehr marginal sein müssen. Also das hat schon auch in der Linken auch schon eine gewisse Relevanz und ich meine, der Pech kann irgendwie halt schon auch mit einem anderen Postwachstumsökonomie halt im Spiegel.
Ja, die Frage ist auch, welche Relevanz die Linke hat.
Ja. Wie bitte?
Welche Relevanz die Linke hat, wenn du sagst, es hat in der Linken eine gewisse Relevanz, ja, aber das ist noch lange keine gesellschaftliche Relevanz.
Nee, klar, aber also ja. Ein Dings dazu, also abgesehen, dass die Linke überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz hat, sicher.
Ja, aber in, also, das wollte er ja sagen.
Ja. Also ich würde das in Frage stellen, dass die Linke keine gesellschaftliche Relevanz hat. Ich meine, da müsste man natürlich auch fragen, welche Linke. Ja. Also ich denke, es war ja wie gerade in der Postmoderne so und es war auch schon, also eigentlich den ganzen Kapitalismus hindurch, also so seit Mitte des 19. Jahrhunderts, war es so, dass die Linke erhebliche Relevanz hatte als weiter Treiberin so des Kapitalismus. Also sprich Integration der Arbeiterklasse und entsprechende Kämpfe und so weiter. Und es war dann auch mit den neuen sozialen Bewegungen so, da gibt es ja dieses Buch von Paul Kansky, Schiaffello, Der neue Geist des Kapitalismus, wie sozusagen aus diesen neuen sozialen Bewegungen das in die Gesamtgesellschaft ausgestrahlt hat und wie das sich entsprechende Ideologien in Managementkonzepten und sowas dann halt wiederfinden. Und du findest ja irgendwo so diese Kleinbürgerei, die findest du ja nicht nur in der Linken, aber das war ja auch so die ganze Alternativbewegung und so dieses ganze Zeugs, das war ja auch erst einmal genuin links. Also zumindest hat sie sich selber irgendwo so verstanden anfangs. Und da muss man also schon davon ausgehen, dass da allerhand Blödsinn sozusagen da in die Gesamtgesellschaft irgendwie mit reingeht. Also und von daher, denke ich, sollte man das nämlich überhaupt nicht unterschätzen, was die Linke da nicht für einen Einfluss hat. Also und ja, und ich glaube auch, dass dieser linke Einfluss, dass der noch stärker wird. Also das ist nur nebenbei gesagt, gerade irgendwie diese ganze Marx-Renaissance und auch so Fetischismuskritik und so. Ich glaube, dass das ganz schön reinschwappen kann, irgendwie auch so in Krisenverwaltungsprogramme und Ideologien und so weiter. Ja, das jetzt einmal dazu, aber ich wollte eigentlich noch fragen mit dem Naturbegriff von der Postwachstumsgesellschaft. Haben die da irgendwelche Bezugstheoretiker oder so, wo die ihren Naturbegriff überhaupt so herhaben?
Nee, also weder bei Pech noch bei Zahnt. Nee. Hm. Und also wir hatten es vorhin schon in der Diskussion mit Klaus Peter, da warst du draußen, wo eben die Frage war, ob das sozusagen ein Anthrozän, also ein naturbeherrschender Naturbegriff ist, der bei denen aufscheint, oder ein romantischer Naturbegriff. Ja. Und die Frage, glaube ich, also lässt sich so nicht stellen, weil das eine ja immer das andere notwendigerweise impliziert. Ich habe halt auf diesen naturbeherrschenden Naturbegriff den Fokus gelegt, weil die immer von sich sagen, sie grenzen sich ab von so kapitalistischer Naturzerstörung. Aber in Wahrheit bleiben sie ja trotzdem drin und da ist der Umschlag dann schon mit
dabei. Da wollte ich auch bloß noch einmal nachfragen, weil ich meine, im Großen und Ganzen ist ja das Ganze jetzt nicht neu. Irgendwie, das ist ja jetzt, das wird ja 30 Jahre mindestens, ist ja das Thema. Ne? Und außerdem Silvio Gesell, also das ist auf jeden Fall eine Bezugsgröße, hast du
gesagt. Die wichtigste für diese Bewegung.
Die wichtigste. Und stützen die sich noch auf andere so alternative Ideologien, die da irgendwie so hochgekommen sind? Also so Subsistenzansätze oder irgendwie?
Ja, das schon, aber nicht auf Theoretiker oder Theoretikerin, sondern also tatsächlich bei Pech ist es am wichtigsten der Gesell. Und dieser Sammelband, da gibt es gar keine theoretischen Bezüge, sondern die stellen einfach ihr Konzept vor, was sie sich darunter denken, ohne dass sie das irgendwie theoretisch festmachen oder sich da theoretisch einreihen. Ich wollte noch was zu der Roswitha sagen, ich würde ihr zustimmen, dass eben so irrelevant die Linke nicht ist. Und gerade in diesem Sammelband von Angelika Zahnt und Irmi Seidel hat der Horst Köhler das Vorwort geschrieben, was übrigens auch schon wieder auf den Liberalismus verweist, aber wo man eben dann schon auch, denke ich, die Gefahr sehen kann, dass diese Ideologie und dieses Kokettieren auch tatsächlich mit der Krisensituation und die sozusagen nochmal verschärfen, indem man da kein Wachstum haben will, dass das was ist, was durchaus sozusagen auch ein bürgerlicher Staat oder eine bürgerliche Öffentlichkeit aufnehmen kann, mit all den sozialdarwinistischen Implikationen und strukturell antisemitischen, die da mit drin sind. Deswegen würde ich auch sagen, so irrelevant ist es gar nicht, sondern da könnte die Linke zum letzten Mal eine Modernisierungsfunktion innerhalb des Kapitals übernehmen.
Im Niedergang
des Kapitalismus, ja.
Also ich meine, es ist ja zum Beispiel so, wenn man jetzt bloß diese ganze Landlustbewegung und dieses ganze Gardening-Zeug, so das...
Nochmal.
So gedacht, du willst nicht.
Nein, die Norma verabschiedet sich, die fährt schon ein bisschen früher und deshalb...
Ja, das wollte ich jetzt bloß sagen.
Gut, okay. Jetzt habe ich noch drei Wortmeldungen, den Helmut, den Christoph und den Eckbert. Ich würde sagen, dann machen wir anschließend Schluss. Der Daniel dann noch ein Schlusswort und dann vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zum Seminar überhaupt. Ja.
Bei mir geht es ganz schnell. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass, falls das in der Diskussion nicht so ganz klar rauskam, dass bei uns ja mal der Peter Bierl war, der ein Referat gehalten hat auf dem Seminar über diesen Silvio Gesell und dass es da eben auch ein Buch gibt, wo man sich ganz gut einlesen kann in die Gesell-Literatur. Das ist im konkreten Literaturverlag erschienen. Also da kann man sich so einen Überblick verschaffen, das ist eigentlich nicht so geläufig ist, was der an Theorie so anbietet und was es für Diskussionspunkte da gibt. das wollte ich nur sagen, auch für die Leute, die jetzt zum ersten Mal da sind, die das Seminar dann gemacht haben.
Ja, aber vielleicht noch zur Ergänzung, es gibt auch nicht nur den Silvio Gesell, sondern es gibt da so eine ganze neogesellianische Bewegung, da gehören Leute wie Margaret Kennedy, Helmut Kreuz und so weiter dazu, Christen für eine natürliche Wirtschaftsordnung und weiß der Teufel was alles. Also das ist wirklich so eine ganz bestimmte Richtung des ökonomischen Sektenwesens, die
dann schon...
Ja,
Der Bier.
Der Bier. Ja. Gut, okay, Christoph nochmal.
Ja, nochmal zu der Linken. Also ich wollte nicht gesagt haben, dass irgendwie linke Ideologieproduktion nicht affirmativ sein kann und damit auch eine Bedeutung kriegt und sowas. Aber selbst wenn man sagt, man nimmt jetzt die aktuelle Linke und deren Bedeutung, praktizieren die das auch nicht. Also selbst auch Attac selbst und so weiter. Sind doch erstmal gerade hyper-keynesianisch. Also die denken doch irgendwie direkter Aufbau von Staatsanleihen, was nach der Kategorie das Falsche ist, was man überhaupt machen kann. Also sowas favorisieren die. Die amerikanischen Liberals irgendwie sind gerade ganz begeistert von dieser 1 Billiarde Dollar Münzen-Idee, um das Haushaltsstreitproblem zu lösen. Nee, die wird, die wollen eine 1 Milliarden Dollar Münze prägen, die nicht unter die üblichen Geldgesetze fällt, weil es eine Gedenkmünze sein soll, die der Präsident einfach so machen kann. Ist völlig egal. Also die sind aber jedenfalls begeistert von der Schöpfung einer unglaublichen Menge zusätzlichem Geld, was eindeutig kein Postwachstumsphantasma ist. Also das, selbst innerhalb der Linken sind das die zentralen Sachen. Also das...
Weiß ich nicht.
Ja, jetzt bitte keine Diskussion mehr, Eckbert.
Ja, ich wollte nur noch darauf hinweisen, ich glaube, bei Nico P. spielt auch eine ganz große Rolle, dass er einen Konsumverzicht propagiert und dass er propagiert, dass vernünftig produziert wird. Ja. Und wir haben auch mit ihm drüber diskutiert, es gibt auch eine Schrift von ihm und dann vertritt er die These, ja, dass wir haben ihm natürlich gesagt, wenn vernünftig produziert wird, dann wird es nicht abgesetzt, das geht nicht. Ja. Dann meint er, das muss dann vom Staat gefördert werden. Ja. Und dann stellt er sich vor, dass die Wirtschaft geteilt wird. Also die eine Hälfte produziert vernünftige Dinge, ökologisch vernünftige Dinge, das wird vom Staat gefördert, und eine andere Hälfte, die dürfe normal produzieren und ihren Gewinn machen. Ja. Also wir hatten in Wiesbaden, den Nico P. schon mal, das war eigentlich fast eine absurde Veranstaltung, mit dem Robert Kurz zusammen, eine große Diskussion. Also ich habe noch nie Diskussion erlebt, in der so aneinander vorbeigelesen ist. Und der Nico Pech hat also damit begonnen, der hat wohl mitgekriegt, dass der Robert Kurz eben Marx vertritt. Ja. Hat also damit angefangen, er hätte also viel in seinem Studium gemacht, aber mit Marx hätte er sich noch nie beschäftigt. Ja. Das hält er für vollkommen unnötig. Ja.
Das ist ja, okay. Ja.